Pendant. Gespräche zur digitalen Zeit. Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher.
Ich begrüße unsere Hörerinnen und Hörer ganz herzlich zur nächsten Folge unseres Pendant-Podcasts. Heute geht es um Influencer und Influencerinnen und wir sprechen mit Amelie Duckwitz. Sie ist zurzeit als Professorin für Medien- und Webwissenschaften an der TH Köln tätig. Von Hause aus ist sie Medienwissenschaftlerin und hat über das Thema Internet als globales Medium promoviert. Praxiserfahrung hat sie vor allem als Creative Direktorin gesammelt und als Informationsarchitektin und das in verschiedenen Agenturen. Und aktuell erforscht sie vor allem den Bereich Social Media und dort die Influencer-Kommunikation. Interessiert sich aber auch sehr für User Experience und natürlich die digitale Transformation im Allgemeinen. Und heute sprechen wir mit ihr über das Thema Influencer und Influencerin. Hallo Amelie, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Danke, danke, dass du gekommen bist. Ja, ich habe das Recht der ersten Frage und wenn man sich dein Oeuvre so anguckt, da waren wir, Henriette und ich, fast etwas uneins. Siehst du dich eigentlich als eine klassische Kommunikationswissenschaftlerin mit diesen Themen, die ja eben einerseits sehr um Internet, Influencer und so weiter sich kümmern, andererseits aber, ich würde sagen, auch so ein bisschen drüber hinausgehen, weil die Kinder-Influencer oder auch die Rolle, die Influencer im Bereich Verkehrssicherheit oder so etwas spielen, das sind ja Themen, die, sage ich mal, nicht unbedingt auf der Straße liegen und nicht unbedingt auch im Zentrum des Fachs Kommunikationswissenschaft zwingend liegen. Also interessieren dich mehr so Randthemen oder wie kommst du auf deine Forschungsthemen?
Also grundsätzlich interessieren mich alle Themen, die mit digitaler öffentlicher Kommunikation zu tun haben. Ich würde mich jetzt, glaube ich, nicht als klassische Kommunikationswissenschaftlerin bezeichnen, auch nicht als klassische Medienwissenschaftlerin. Ich begrüße es eher, dass sich seit einigen Jahren eine Entwicklung abzeichnet, die doch beide Lager so ein bisschen zusammenwachsen lässt. Einmal mit der Beschäftigung mit gleichen Fragestellungen oder ähnlichen Fragestellungen und dann auch mit einer Annäherung der Methoden. Ich glaube, dass diese Trennung auch angesichts der Digitalisierung der Kommunikation von Öffentlichkeiten fast schon ein bisschen überholt ist. Mich interessieren, ich würde gar nicht mal sagen, dass das ein Randthema ist, sondern es ist ja tatsächlich ein Thema, was einen sehr großen Stellenwert inzwischen in der öffentlichen Kommunikation hat, was sehr, sehr viele Menschen haben. Also insbesondere die Influencer-Kommunikation nimmt ja bei vielen Menschen einen hohen Stellenwert ein. Das zeigen ja auch aktuelle Studien. Deshalb würde ich gar nicht sagen, dass es ein Randthema ist. Was mich aber ursprünglich tatsächlich an dem Thema interessiert hat, war, dass es von vielen so ein bisschen belächelt wird oder auch mit einer gewissen Arroganz begegnet wurde. Also so, Influencer, was ist das? Kann ich nichts mit anfangen? Obwohl es tatsächlich ja schon eine sehr große Bedeutung im Alltag der Rezipientin erlangt hat und auch eine hohe ökonomische Bedeutung bekommen hat oder auch in der strategischen Kommunikation sich professionalisiert hat und dort auch ein fester Bestandteil der Marketingkommunikation geworden ist.
Ja, also vielleicht soll ich es nochmal klären. Ich wollte gar nicht sagen, dass das Thema als solches randständig ist, in gar keiner Weise. Das hast du jetzt ja sehr schön erläutert. Es ist nur aus der Beschäftigung, die die Kommunikationswissenschaft mit ihren Gegenständen macht, mal immer noch ein bisschen randständig, wird von manchen auch als vielleicht gar nicht so relevant oder populär irgendwie noch betrachtet. Insofern schließt sich da für mich die Frage an, weil die Kommunikationswissenschaftler ja auch immer so ein Stückchen drunter leiden, dass sie öffentlich wenig Gehör finden. Liegt das daran, dass man sich eben mit solchen gesellschaftlich zentralen Phänomenen wie Influencern zu wenig auseinandersetzt? Und spielt das für dich auch eine Rolle, dass deine Gegenstände in der Forschung, ja, ich sag mal, die gesellschaftlichen Kernbewegungen repräsentieren oder einen starken Social Impact haben?
Das finde ich gerade echt schwierig zu beantworten, muss ich sagen. Mich interessieren ja grundsätzlich mal sehr viele Themen und es gibt ja auch sehr viele interessante Fragestellungen, die sich aus der digitalen Kommunikation ergeben. ich weiß nicht direkt, worauf du hinaus willst. Also, kannst,
aber lass, ja, vielleicht lass, dann lass, noch einmal lass. Konkret, dass ich, ja. darf ich noch einmal, zunächst mal würdest du, ich habe ja ein bisschen das, den Fehler gemacht, den irgendwie Fritz Radatz bei Helmut Schmidt auch mal gemacht hat, mehrere Fragen auf einmal zu stellen. Insofern ist das schlecht. Ich deswegen teile ich einmal die Fragen. Also, würdest du dem zustimmen, dass die Kommunikationswissenschaft, die gerne klagt, dass sie so wenig im öffentlichen Bereich Gehör findet, da auch teilweise an Themen abarbeitet, die gar nicht so, sag ich mal, so zentral für ein öffentliches Interesse sind? Und das würde ich deinen Themen nämlich attestieren, dass sie schon auch eigentlich über einen weiteren Wirkungskreis verfügen, als nur sozusagen innerwissenschaftlich.
Das finde ich auch. Ich finde die Themen, mit denen ich mich beschäftige, die halte ich für sehr relevant, auch im Hinblick auf demokratische Öffentlichkeit und Meinungsbildung. Ich würde mir jetzt aber nicht anmaßen wollen zu sagen, dass die Kommunikationswissenschaft sich mit Themen beschäftigt, die keine gesellschaftliche Relevanz haben. Auf gar keinen Fall. Für mich sind diese Themen wichtig und interessant und dass sie vielleicht wahrgenommen wenig Gehör finden. Das liegt vielleicht eher auch an den Selektionskriterien, die der Journalismus da immer noch ansetzt, um das auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Aber die Themen an sich halte ich für sehr relevant. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, ein Thema ist mehr wert, untersucht zu werden als das andere. Ich glaube, es ist immer wichtig zu schauen, was passiert eigentlich. Also wie Nutzerinnen und Nutzer mit neuen Medien um, was passiert da eigentlich und diese Entwicklung auch in den Diskurs und auch als Forschungsgegenstand aufzunehmen.
Also ich...
Henriette, jetzt du, nachdem ich Amelie nicht zu einem solchen harten Urteil verleiten konnte.
Nee, ich glaube auch, da werden zwei Sachen vermischt. Also der Wunsch der Kommunikationswissenschaften, mehr Impact sozusagen zu haben, ich bin mir gar nicht so sicher, ob der noch so stimmt. Habt ihr denn noch das Gefühl, dass sich die Kommunikationswissenschaft überhaupt als randständig empfindet? Also ich muss eigentlich Amelie beipflichten, dass ich finde, dass es gerade in den letzten Jahren durch die digitale Öffentlichkeit sehr viele Themen gegeben hat, in denen durch die, die sich ehemals als randständig vielleicht empfunden habende Kommunikationswissenschaft mehr ins Zentrum gerückt ist. Also zum Beispiel so auch Sachen zu Hate Speech und überhaupt das komplette Social-Media-Thema und gerade Influencer jetzt auch im Bereich Marketing. Also das ist ja super relevant für die ganzen Ökonomie-Themen auch. Und da nehme ich eigentlich gerade das Gegenteilige wahr, nämlich dass die Kommunikationswissenschaft als Ganzes und speziell auch mit diesen Digitalthemen stärker ins Zentrum rückt und mehr Beachtung findet.
Also ich habe schon noch den Eindruck, auch auf den Tagungen, auch wenn man manchmal öffentliche Diskurse hat, dass dann diverse Experten gehört werden, aber eben kein Kommunikationswissenschaftler.
Das mag sein.
Das geht mir in vielen Fällen noch so und da, ich glaube, da kommt dann auch so eine, ich sag mal, so eine, das Minderwertigkeitskomplex ist übertrieben, aber doch hier und da wird das dann immer wieder deutlich, dass man sich da eigentlich übersehen hält und wenn der relevanteste Kommunikationswissenschaftler öffentlich eigentlich Bernard Perksen ist, der selber immer auch nur als Medienwissenschaftler beschrieben wird oder bezeichnet wird, sich glaube ich selber auch bezeichnet, dann ärgert das glaube ich eine ganze Reihe von Leuten nach wie vor. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das, Amelie?
Also ich sehe das ähnlich. Da würde ich in dem Punkt euch beiden beipflichten. Also zum einen kann ich das auch feststellen, dass natürlich mit der Digitalisierung die Medienkommunikationswissenschaft mehr ins öffentliche Interesse gerückt ist und dass auch klar ist, die können was dazu beitragen und werden öfter gefragt. Aber es gibt natürlich auch einige Persönlichkeiten, die häufiger angefragt werden. Die stehen wahrscheinlich bei den Medien so auf der Liste, antworten immer, haben zu allem was zu sagen. Und so arbeiten ja viele Redaktionen tatsächlich, dass sie gar nicht groß recherchieren, weil es muss ja auch schnell gehen. Wen kann ich jetzt zu dem Thema befragen? Wer ist da ein richtiger Experte? Sondern die rufen halt den an, der beim letzten Mal auch gleich Zeit hatte. Und das führt natürlich dann so ein bisschen zu einer einseitigen Befragung, Berichterstattung. Aber grundsätzlich halte ich die Medienkommunikationswissenschaft für sehr relevant, auch die Fragestellungen, mit denen sie sich beschäftigen. Das ist natürlich jetzt, wenn man selbst einer ist, immer einfach zu sagen, dass das eigene Fach relevant ist. Aber ich glaube, dass sich das ändert. Also da würde ich Henriette auf jeden Fall beipflichten. Und dass sich Fachgesellschaften auf ihren eigenen Tagungen oft um sich selbst drehen, ich glaube, das kann man auch in anderen beobachten. Das ist, glaube ich, nicht alleinstehend für die DGPUK. Ja.
Ja, das sehe ich auch so. Wie würdest du denn deinen Forschungsansatz beschreiben, Amelie? Also eher quantitativ, qualitativ? Hast du irgendwie Vorliebe für bestimmte Methoden? Arbeitest du eher im Team oder alleine?
Ja, also grundsätzlich mag ich es total gerne, in Forschungsprojekten zu arbeiten, in denen mehrere Methoden zum Einsatz kommen. Die Methodenwahl hängt natürlich in erster Linie von der Fragestellung und dem Erkenntnisinteresse ab. Ich finde es aber toll, wenn man die Chance hat, durch einen Mixed-Method-Ansatz beispielsweise einen Untersuchungsgegenstand von mehreren Seiten zu beleuchten und ihm näher zu kommen. Ich glaube, ich persönlich arbeite lieber mit qualitativen Methoden, weil es ein bisschen Mut erfordert und weil es natürlich auch interpretativen Spielraum bietet, weil es sehr spannend ist, direkt am Material zu arbeiten oder mit Menschen zu sprechen und daraus Erkenntnisse zu ziehen. Also die Auswertung ist natürlich immer sehr spannend und auch die Aufbereitung der Forschungsergebnisse. Ich arbeite tatsächlich super gerne in Teams, auch in interdisziplinären Teams, weil das immer das Erkenntnis bereichert. Ich arbeite auch sehr gern mit der Praxis zusammen, weil das nochmal eine Nähe zum Untersuchungsgegenstand bringt. Also beispielsweise in Kooperationsprojekten, wo auch Praxispartner beteiligt sind. Ich kann auch alleine arbeiten, aber im Team macht mir einfach wirklich viel mehr Spaß.
Ja, das ist verständlich. Das würde ich auch teilen.
Ja, und der gegenseitige Austausch, der bringt einen einfach immer weiter, als wenn man allein vor sich her brütet. Also es gibt sicher auch Arbeitsschritte im Forschungsprozess, wo man auch mal Ruhe braucht und sich mal allein vertiefen muss. Aber dann sollte auch der Austausch wieder da sein und kommen.
Okay, dann steigen wir einfach mal ins Thema ein, und zwar Influencer. Das sind ja erstmal Meinungsführer. Und die Meinungsführerschaft wird ja schon seit einigen Jahren erforscht. Kannst du vielleicht uns ein bisschen da reinholen? Wann ging es los und was weiß man?
Ja, das Spannende ist, dass das Phänomen, dass manche Menschen in der Lage sind, andere zu beeinflussen, beziehungsweise sich Menschen von anderen beeinflussen lassen, ja schon vor langer Zeit entdeckt wurde, schon vor über 80 Jahren ist ja bekannt, dass Paul F. Lazarsfeld und sein Team in der Studie The People's Choice die Meinungsführer entdeckt haben. Das Interessante ist, dass sie damals die Entscheidungsfaktoren und die Meinungsbildung im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf untersucht haben. Und das war erstmals eine groß und breit angelegte Längsschnittstudie. Und eine der interessantesten Erkenntnisse in dieser Studie war, dass sich Menschen in ihren politischen Einstellungen weniger durch die Massenmedien beeinflussen lassen, als durch Gespräche, die sie in der interpersonalen Kommunikation führen. Man sagt immer, dass man in dieser Zeit von starken Medienwirkungen ausgegangen ist. Das könnte auch ein Mythos sein, auch das wird diskutiert, aber das zentrale Ergebnis dieser Studie war tatsächlich diese immer noch stark anhaltende Wirkung von interpersonaler Kommunikation. Und man hat weiter festgestellt, dass es sozusagen in jeder sozialen Gruppe Menschen gibt, die in der Lage sind, andere zu beeinflussen, die auch oft um Rat gefragt werden, die sich durch eine hohe Mediennutzung auszeichnen, die sich politisch interessieren beispielsweise und auch gerne ihre Meinung anderen erzählen, aber ohne jetzt wirklich so eine Persuasionsabsicht zu haben. Und Lazarsfeld hat diese Menschen Opinion Leader oder Meinungsführer genannt und hat das Ganze so ein bisschen in ein einfaches Kommunikationsmodell gepackt, den Two-Step Flow of Communication. Das ist ja ein Modell, was, glaube ich, jeder, der Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert, auch mal lernt und mal sieht. Die Grundidee ist, dass die Medien, also die Botschaften von den Medien zu den Meinungsführern gehen und diese dann von den Meinungsführern an ihre Follower. Das ist natürlich ein sehr einfaches Modell, was natürlich auch in der weitergehenden Forschung vielfach kritisiert und modifiziert worden ist zum Multi-Step-Flow. Und man hat festgestellt, dass auch Meinungsführer untereinander kommunizieren und so weiter. Also es wird der Komplexität des Kommunikationsprozesses nicht ganz gerecht. Aber es ist natürlich sehr eingängig und sehr pragmatisch. Und wurde auch tatsächlich seit der Entdeckung in der strategischen Kommunikation vielfach eingesetzt. Also vor allem im Marketing, in der politischen Kommunikation und auch in der Gesundheitskommunikation. Und spannend ist, dass das Lazarsfeld schon in seinem Urtext, The People's Choice, die Empfehlung gegeben hat, Mittel in der, also das Budget in der Wahlkampfkommunikation mehr von den Massenmedien weg hin zu verlagern auf lokale Meinungsführer. Das finde ich sehr spannend, weil das ja genau das ist, was heute im Influencer-Marketing gemacht wird. Man kommuniziert neue Produkte, Dienstleistungen oder Markenbotschaften an die Influencer und die geben das an ihre Followerschaft weiter.
Absolut.
Es ist eine sehr, sehr spannende Forschungsrichtung, die tatsächlich auch zu den meist erforschtesten der Kommunikationswissenschaft gehören. Es gibt ja zwei große Forschungsüberblicke. Einmal 1994 von Geppel Wyman, der nach 50 Jahren Meinungsführerforschung gesagt hat, so, er gibt mal einen Überblick über die Erkenntnisse. Und dann nochmal 2017 von Katrin Jungnickel, die eine Inhaltsanalyse aller Studien gemacht hat, die sich mit Opinion Leadership beschäftigen und hat festgestellt, allein in diesem Zeitraum sind wieder über 400 Studien entstanden. Die meisten haben sich tatsächlich damit auseinandergesetzt, wie man Meinungsführer in sozialen Gruppen identifizieren kann. Das hat natürlich der ganzen Forschung durch das Aufkommen der digitalen Medien und der sozialen Netzwerkanalysen, die man jetzt automatisiert machen kann, also zumindest in manchen Netzwerken wie Twitter, nochmal so einen Auftrieb gegeben, dass man da nochmal versucht hat, Meinungsführer zu identifizieren. Und dann natürlich durch die Entstehung der Influencer, der digitalen Meinungsführer, wo sie ja sozusagen von alleine sichtbar geworden sind plötzlich. Also sehr viele Follower bis zu Millionen auf sich versammeln konnten. Das ist ja das Spannende, hat sich diese Meinungsführerschaft professionalisiert und kommerzialisiert und das mit beispielloser Geschwindigkeit.
Das stimmt. Und vor allem würde man ja jetzt heute sagen, also Two-Step-Flow, ne? Ich habe Medien und dann habe ich ja die Influencer, die eigentlich nicht mehr, oder die Opinion-Leader, die eigentlich ja gar nicht ursprünglich nicht Teil der Medien waren, sondern als Externe gedacht wurden. Und heute ist es ja so, dass wenn ein Influencer oder eine Influencerin super erfolgreich ist, dann können sie ja beispielsweise bei Funk unter Vertrag gehen oder unter der Dachmarke Funk integriert werden. Und dann sind sie eigentlich ja auch Teil der Medien, wenn man so will. Also dieser Übergang ist absolut nicht mehr existent.
Ja, und auch die Definitionen, die man früher lange Zeit angesetzt hat, sind auch nicht mehr trennscharf. Man hat ja Influencer gerade als oder Meinungsführer gerade als nicht professionelle Kommunikatoren begriffen, die sich abgrenzen von Menschen, die das aus Berufswegen tun, wie Journalistinnen, PR-Fachleute beispielsweise oder auch Politikerinnen. Und jetzt sind es ja die Influencerinnen, die dadurch auch ihr Geld verdienen. Es ist ein eigenständiger Beruf geworden, die das auch professionell tun und natürlich auch in starke Ökonomie eingebunden sind.
Klar.
Was bedeutet das denn überhaupt für so Abgrenzungsfragen? Du hast jetzt gerade gesagt, die Professionalisierung ist eine ganz andere, ne? Wir haben den Übergang vom nicht professionellen zum professionellen. professionellen Kommunikator. Wir haben aber auch zwischen diesen Kommunikatorrollen ja offensichtlich eigentlich kollabierende Grenzen. Was bedeutet das denn für die Unterscheidung von Journalismus und PR? Ist da der Übergang auch aus deiner Sicht ein sozusagen teilweise zusammenbrechender?
Ja, das ist natürlich sehr schwierig, weil man wissenschaftlich ja erstmal eine klare Definition finden muss. Und man da sehr schnell auf Grenzen und Überschneidungen trifft. Es gibt natürlich auch Influencerinnen, die ausgebildete Journalistinnen sind und dann aber gesagt haben, ich gehe jetzt nicht zu einem Medienunternehmen, sondern ich mache meinen eigenen Influencer-Channel. Und die auch damit sehr erfolgreich sind und sehr professionell vorgehen. Funk hat das natürlich erkannt und hat viele auch sozusagen vom Markt weggekauft und unter Vertrag genommen. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Influencerinnen, die diesen professionellen Background nicht haben, die einfach frei herausreden und natürlich auch nicht sauber zwischen Information und Meinung trennen, denen auch manchmal vielleicht die Unterscheidung gar nicht so bewusst ist. Man muss ja sagen, dass Influencer auch sehr, sehr unterschiedlich sind, also sehr divers, sehr disparat und sich natürlich auch, das ist ja auch ein Phänomen, was aus dieser Meinungsführerforschung, was da auch entdeckt wurde, die gibt es in jeder sozialen Gruppe, in jeder sozialen Schicht. Es ist kein hierarchisches Beeinflussungsverhältnis. Das heißt, wir haben hier sehr unterschiedliche Kommunikatoren, die ganz unterschiedlich professionell sind, unterschiedliche Qualität abliefern. Und das macht die Unterscheidung zu professionellen Journalisten, was sich ja sehr professionalisiert hat, dieser Beruf, oder auch zu PR natürlich sehr, sehr schwierig. Es gibt einige Ansätze zu sagen, na ja, das sind Menschen, die über Social Media bekannt geworden sind und sich dort als Personenmarken selbst inszenieren. Ja, ist richtig. Es gibt aber auch tatsächlich viele Menschen, die erstmal durch was anderes berühmt geworden sind, also zum Beispiel Sportler, Sänger, Schauspieler, Moderatoren, und dann aber vielen erst als Influencer oder als Content Creator in Social Media bekannt geworden sind. Also selbst diese Unterscheidung ist nicht mehr trennscharf. Und das ist natürlich schwierig, weil sie öffentlich kommunizieren und weil sie Beeinflussungspotenzial haben. Und das führt dann unmittelbar zu der Frage, welche Verantwortung tragen die eigentlich?
Jetzt wäre, wenn man, Entschuldigung, wolltest du noch weitermachen bei der Verantwortungsfrage? Nee, ist schon. Ja, also finde ich sehr, sehr schön beschrieben. Insofern wäre die Frage für mich eigentlich weitergehend, sind die Influencer eigentlich was Drittes? Also ich hätte immer gedacht, zwischen der Unterscheidung Journalismus und PR, vielleicht eben natürlich, man kann auch Werbung natürlich noch separat abgrenzen, aber eigentlich ist damit das Fell des Bären an und für sich verteilt. Und die Frage ist jetzt, sind dann die Influencer, also wenn sie sich dieser Zuteilung nicht fügen, ich glaube, da kann man ja doch wahrscheinlich zwei Sachen festhalten. Einerseits sind sie eine Sammelbezeichnung, in der noch sehr viel sozusagen ein Differenzierungspotenzial unterhalb dieses Begriffes möglicherweise notwendig ist, also Differenzierungsarbeit geleistet werden müsste. Und oder sind sie ein sozusagen neuer Stand mit ganz eigenen Regeln, auch einem ganz eigenen vielleicht Verantwortungskorridor, ne? Denn Nils Borchers und andere haben ja auch für eine Gruppe von Influencern, die jetzt, glaube ich, keinen riesigen Verband darstellen, aber auch so eine eigene Influencer-Ethik erarbeitet. Und braucht ein sozusagen neuer Stand dann auch eine eigene Ethik?
Das sind schon wieder zwei Fragen mindestens in einer.
Rüg mich ruhig, prima, das lassen wir bitte drin.
Also ich versuche das mal auseinanderzunehmen. Ich fange mal an mit, es ist eine dritte Art. Diese Frage muss man sich ja schon viel früher stellen, nämlich mit dem Aufkommen des Web 2.0 und mit der Möglichkeit für jeden öffentlichen Content ganz einfach zu produzieren und zu verbreiten, ohne dass jetzt eine Organisation dahinter steht. Da hat sich die Frage tatsächlich ja auch schon gestellt, und jetzt haben wir mit den Influencerinnen eine Gruppe, die tatsächlich auch eine sehr große Reichweite auf sich versammelt und eine große, recht stabile Community und Followerschaft und auch viele Themen tatsächlich auch von Influencerinnen gesetzt werden etc. Muss halt fragen, ob diese Verteilung überhaupt noch zutreffend ist oder überhaupt nur von wenigen Akteursgruppen auszugehen, weil es gibt ja viele Akteure, die sich jetzt an der öffentlichen Kommunikation beteiligen. Dann muss man natürlich auch sehen, dass es natürlich die große Gruppe von Influencerinnen gibt, die das tatsächlich werblich tun, also die, wo im Vordergrund steht, dass sie ihren Lebensunterhalt dadurch verdienen, dass sie Produkte bewerben und mit ihren Followern teilen. Aber es zeichnet sich ja auch bei manchen Entwicklungen ab, dass sie sagen, ich habe so eine große Reichweite aufgebaut, ich habe viel Geld damit verdient. Jetzt muss ich vielleicht diese auch nutzen, um auf gesellschaftliche, soziale Themen aufmerksam zu machen, die mich beschäftigen oder die meine Community beschäftigen, und fangen dann an, jenseits von diesem Ökonomischen zu kommunizieren. Das kann man ja bei einigen sehen, mit mehr oder weniger Erfolg. Manche vermeiden das auch und sagen, nee, das möchte ich eben nicht, um meine Geschäftspartnerinnen, Kooperationspartner und Follower nicht zu erschrecken. Aber selbst das ist ja nicht mehr trennscharf. Dieses kommuniziere ich jetzt rein ökonomisch oder engagiere ich mich für gesellschaftliche Themen oder informiere ich einfach über das, was in der Welt passiert. Das macht es ja immer schwieriger, in diesen alten Kategorien zu denken. Also eigentlich muss man ja sehen, was passiert da, wie sieht das Kommunikationsphänomen aus und wie versuchen wir das theoretisch zu verorten und zu erklären. Und ich glaube, dass da diese alten Kategorisierungen nicht mehr ausreichen, dass wir da schauen müssen, das anders zu fassen. Es gibt noch keine abschließende Definition. Also man kann Influencer beschreiben, aber man kommt da eben sehr schnell auf diese an diese Grenzen.
Ja, das sieht man sehr eindeutig. Und es scheint auch, wie so häufig in der Kommunikations- und Medienwissenschaften, gewisse Fluidität einfach in den Phänomenen zu liegen, die man vermutlich auch gar nicht so ganz rausbekommt, diese Unschärfe. Aber wenn wir mal auf den Bereich, also parasoziale Beziehungen schauen, der hat ja auch eine längere Forschungstradition. Man hat schon parasoziale Beziehungen zu Menschen im Fernsehen, also beispielsweise zu Tagesschausprechern oder so, aufgebaut. Und das bekommt jetzt natürlich auch nochmal ganz andere Qualitäten. Einerseits ist es natürlich wirklich toll, dass jetzt insbesondere auch, du hast ja auch viel zu jüngeren Menschen geforscht, dass insbesondere jüngere Menschen stärker Vorbilder auch in den Medien finden. Das war ja jetzt nicht so, dass als ich, sage ich mal, jung war, dass es da viele junge Menschen im Fernsehen gab, sondern das waren tatsächlich sehr viele ältere Herren, muss man einfach sagen, damals. Und auf der anderen Seite ist es natürlich gefährlich, ne? Eine Gefahr, weil Influencer sind Meinungsführer und die kommt dann halt sehr auf deren Meinung an. Wie bewertest du jetzt diesen Umschwung, den du ja wissenschaftlich beschreibst und auch schon in vielen Publikationen beschrieben hast? Also was bedeutet das auch für unsere Öffentlichkeit und was bedeutet das aber auch für junge Menschen? Vielleicht auch die Frage, wie wir junge Menschen darauf vorbereiten, dass sie damit souverän umgehen.
Ja, also zunächst mal ist es ja ganz normal, dass jeder Mensch sich im Entwicklungsprozess in einer Phase befindet, wo er sehr stark nach seiner personellen, aber auch zu seiner sozialen oder nach seiner sozialen Identität sucht. Und das fällt ja meistens so in die Phase der Adoleszenz, also Jugendliche, junge Erwachsene. Und das sind ja auch die, die tatsächlich am meisten Influencerinnen nutzen und ihnen folgen, obwohl es, man muss auch dazu sagen, es ist ein Phänomen, das auch die vor den Älteren nicht Halt macht. Also immer mehr Ältere folgen auch Influencern oder bezeichnen sich als Influencer-Follower, was an dieser Universalität des Phänomens liegt. Aber natürlich in dieser Phase der verstärkten sozialen Identitätsfindung bietet das natürlich zum einen erstmal große Chancen, soziale Gruppen zu finden oder Communities zu finden, die ähnlich ticken wie man selbst. Und da hat man heute natürlich viel mehr Möglichkeiten, die auch über das Lokale hinaus zu finden. Also es gibt ja viele Jugendliche, die auf der Suche sind und dann sich ganz allein fühlen und plötzlich über das Netz merken, es gibt ja noch mehr von meiner Sorte, und dann auch Influencer finden, die da Orientierung bieten und ein Vorbild sind. Das ist aber nicht nur der Influencer alleine, sondern tatsächlich auch die Community, weil man sieht, der oder die hat ja ganz viele Fans, und diese soziale Zustimmung wird ja sichtbar im Social Web. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sieht, es gibt noch andere, die das auch gut finden. Ich bin da zugehörig zu einer Community, oder auch umgekehrt, ich kann mich abgrenzen. Über Influencerinnen werden auch soziale Normen ausgehandelt. Also dass sich tatsächlich auch die Kommunikation dann in der interpersonalen Kommunikation fortsetzt, dass man diskutiert, was der oder die Influencer gemacht haben, ob das gut ist oder schlecht. Dann gibt es natürlich auch den Punkt, dass man natürlich viel näher oder die Chance viel größer ist. Daraus resultiert natürlich auch der Wunsch vieler Kinder und Jugendliche, auch Influencer zu werden. Man könnte ja tatsächlich es schaffen, durch kreativen Content selbst berühmt zu werden, selbst Influencer zu werden und diese soziale Zustimmung im größeren Rahmen zu bekommen. Erstmal bietet das natürlich unglaublich viel Spielraum für Partizipation, für Kreativität, für Austausch, Themensetzung, so Themen, die vielleicht vorher immer untergegangen sind, weil sie von den Medien nicht aufgegriffen wurden. Es können so zu sozialen Bewegungen werden. Das ist so die positive Seite. Die Gefahren sind natürlich vielschichtig. Also zum einen können das natürlich auch Communities sein, die eher ein ungesundes Verhalten nahelegen oder ein falsches Körperbild vermitteln oder auch mobilisieren oder sogar radikalisieren gegen bestimmte gesellschaftliche Gruppen oder extremistische Positionen vertreten. Das nutzen ja auch tatsächlich viele aus, dass das auch möglich ist. So junge Erwachsene, aber auch Ältere sozusagen zu rekrutieren. Und eine Gefahr ist natürlich auch und das betrifft nicht nur jüngere Menschen, sondern auch Ältere, dass sie zu viel Privates von sich öffentlich preisgeben und da natürlich ja letztendlich ihre eigenen Persönlichkeitsrechte verletzen oder auch von den Eltern verletzt werden, indem sie ihre Kinder mit reinziehen oder disponieren als Influencer. Das sehe ich jetzt persönlich als sehr große Gefahr, da Influencer ja auch älter werden, Kinder bekommen, die werden dann Bestandteil ihres Geschäftsmodells, über die wird sehr viel im Netz gezeigt, ohne dass die da die Chance haben, eine reflektierte, verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen, ob sie das überhaupt wollen.
Ja, klar. Also das ist dann nochmal eine ganz andere Form von, ja, wie soll ich sagen, Influencing, das Eltern betreiben und was man wahrscheinlich sehr kritisch beurteilen muss.
Ja, wichtig ist natürlich, dass man darüber spricht und darüber im Diskurs bleibt. Dass man es eben nicht abtut als Nischenphänomen, sondern es tatsächlich öffentlich diskutiert und auch mit Kindern und Jugendlichen diskutiert und bespricht. Und sich auch dafür interessiert, was die tun. Also nicht denkt, was guckst du dir schon wieder an, sondern sich das auch mal anschaut und darüber spricht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Absolut. Die Frage ist halt dann wieder, wo ist der Raum, in dem sowas besprochen wird? Beziehungsweise wäre das wieder ein Auftrag an die Schule, der wir ja immer alles beauftragen. Ja. Wobei ich schon sagen würde, dass Medienerziehung heute ganz klar, also da ist auch gar keine Frage, ganz klar auf den Lehrplan gehört. Und das würde für mich deutlich mit dazugehören, weil das kann man auch von verschiedenen Seiten, aus verschiedenen, also Fächern einfach auch angehen. Also das kannst du sowohl in Politik oder so, wie das dann heißt, das Fach besprechen, als auch aus einer medienkundlichen Deutschseite oder, ne, das lässt sich an verschiedener Stelle andocken und ist einfach super zentral. Oder wie siehst du das?
Ich sehe das genauso. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die man nicht nur den Schulen aufbürdet, wie so vieles andere auch. Es liegt natürlich viel in der Verantwortung der Eltern, die sich aber, es ist ja nicht so, man denkt immer, ja, man muss den Jungen Medienkompetenz beibringen, aber man muss es ja vor allem auch den Älteren beibringen. Und ja, die Eltern machen ja viel falsch vor, also dienen da nicht unbedingt als gute Vorbilder und kennen sich natürlich auch nicht aus. Also da kann man natürlich auch ansetzen. Grundsätzlich ist es ein Thema, was sich durch alles zieht. Also es muss natürlich auch in den Medien aufgegriffen werden. Vielleicht, um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, kann man da auch Medienkommunikationswissenschaftler mal zu befragen, ja, bis hin zu Schulen und Elternhaus. Es ist aber tatsächlich so, dass die Kinder ja und die Jugendlichen das auch reflektieren. Also die gehen da nicht völlig wehrlos rein, sondern ja, die beurteilen das auch durchaus kritisch. Also natürlich ist es auch immer gut, nicht paternalistisch hier vorzugehen, sondern mit den Kindern und Jugendlichen auch zu sprechen.
Absolut. Und die sind ja größtenteils auch deutlich schon alt genug. Also ne, wenn sie dann Anfang Teenie-Alter und darüber hinaus sind. Also es ist ja nicht so, dass das Influencing dann irgendwie aufhört. Das gibt es ja nun dann durch die ganze Altersspanne quasi. Wie würdest du denn diesen Forschungsbereich gerade jetzt aktuell einschätzen? Also für mich hört sich das stark danach an, als sei da noch sehr viel offen und sehr viel zu tun. Gerade weil sich das Feld auch so stark weiterentwickelt.
Ja, auf jeden Fall. Es sind noch sehr viele Fragen offen in alle Richtungen. Und ich werde mich auf jeden Fall weiter damit gerne und ausführlich beschäftigen. Ich werde oft gefragt, ob ich denke, dass das bleiben wird, das Phänomen, oder wie sich das Influencer-Marketing insgesamt entwickelt. Ja, es wird auf jeden Fall bleiben, weil es so gut funktioniert. Es wird sich wahrscheinlich, so sagen alle Expertinnen und Experten, mit denen man spricht, etwas bereinigen und noch mehr professionalisieren. Aber es wird bleiben und es ist ein sozialer Tatbestand, dass hier neue Akteure sich an der öffentlichen Meinungsbildung beteiligen, und die müssen wir auf jeden Fall, über die müssen wir weiter sprechen, müssen wir weiter beobachten und mit ihnen sprechen und sie als neue Akteure auch ernst nehmen.
Mhm. Ja, absolut. Ich meine, das wird ja auch immer strategischer. Wenn ich es richtig verfolgt habe, hat das Marketing natürlich wie so oft den ersten und sehr entscheidenden und natürlich auch mit entsprechendem Geld unterfütterten Move gemacht, ne? Und die kommen natürlich dann auch durch, wenn man die Leute bezahlt. Also es ist klar, dass da daraufhin ist ja überhaupt die Ökonomie erstmal so richtig entstanden. Aber mein Gefühl ist stark auch, dass sich das jetzt auf die anderen Bereiche halt stark ausweitet. Also auf die Politik, auf strategische Kommunikation, natürlich sowieso auch PR, solche Dinge, aber auch auf sowas wie, ihr hattet ja auch eine Studie zur Verkehrssicherheitskommunikation gemacht und du hattest schon gesagt Gesundheitskommunikation. Also das fächert sich jetzt ja anscheinend auf in unterschiedliche Typen und die werden auch alle ihre eigenen Spezifika aufweisen, vermute ich mal.
Ja, das ist richtig. Das Interesse steigt, also vor allem so im Bereich der Non-Profit-Organisations, der NGOs, der politischen Kommunikatoren, weil man einfach gesehen hat, es funktioniert sehr gut. Im Marketing hat man ja den großen Vorteil, dass man die Wirkung sogar messen kann. Die kann man nachvollziehen über Tracking-Codes, Rabattcodes etc. In der politischen Kommunikation und Gesundheitskommunikation ist das natürlich schwieriger. Trotzdem ist das große Potenzial da, also gerade in der Gesundheitskommunikation, dass man über Influencerinnen Zielgruppen erreichen kann, die sich über klassische Kommunikationsmedien eben nicht oder noch nie haben erreichen lassen. Und das ist tatsächlich was, das wurde auch schon in frühen Meinungsführerstudien festgestellt und auch ausgenutzt, also zum Beispiel zur HIV-Prävention oder Vermeidung risikobehafteten Verhaltens, was auch in der Verkehrssicherheitskommunikation eine Rolle spielt. Und in der politischen Kommunikation spielt eigentlich schon immer diese Kommunikation über Multiplikatoren eine große Rolle und wird jetzt natürlich auch versucht, strategisch mit der Professionalisierung der Parteienkommunikation zu nutzen und auch die Politikerinnen, die ja viele Eigenschaften aufweisen, die Meinungsführer auch haben, zu Influencern sozusagen zu machen. Es gibt ja auch einige, die das gut können und gut machen über soziale Medien, andere nicht. Das ist zum Beispiel eine interessante Forschungsfrage, wer eigentlich sich als Influencer eignet. Das ist ja auch der innerorganisatorische Wunsch vieler, eigene Influencer auszubilden und nicht welche zu beauftragen, sondern das eigene Potenzial zu nutzen. Da ist auf jeden Fall noch viel, also sind viele Fragen offen.
Ja, das wäre vermutlich auch so eine typische Frage. Wir hatten es ja schon davon, dass sehr viele Unternehmen Newsrooms mittlerweile selbst haben und die Kommunikation an sich ziehen. Und damit würden sie ja eigentlich noch ein Stück weit weiter zu Medienunternehmen werden, weil sie eigene Anchormen und Anchorwomen oder Moderatorinnen oder halt auch Influencerinnen ausbilden, weil das ja so eine Art typisches, also eine typische Tätigkeit halt auch von Medienunternehmen ist, ne? Oder von Sendern ist, dass man Leute findet, die Hosts sein können oder sowas in der Richtung. Aber ich wollte dich noch mal fragen nach dem Unterschied. Also du hattest das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben ja einerseits dieses Bedürfnis nach Identifikation und auch Voyeurismus, ne, und folgen den Leuten gerne, hören ihnen gerne zu. Und gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, wer immer zuhört und folgt, schafft nicht selber. Also das eine ist natürlich, dass man auch, man muss ja gar nicht Influencer werden, sondern man schafft auch so seine eigenen Aufgaben natürlich weniger. Die Zeit, die ich dafür verwende, anderen zu folgen, ist natürlich keine Zeit, die ich für mich selber produktiv nutze. Egal, was ich in der Zeit mache, ne? Kochen, Gartenarbeit, was weiß ich, arbeiten, wie auch immer. Aber mich würde noch mal interessieren, kannst du was sagen zu dem Unterschied zwischen den Machern und den Zuguckern? Also zu dem Persönlichkeitsunterschied vielleicht, denjenigen, die auf Sendung gehen und denjenigen, die das eben nicht tun?
Ja, das ist also tatsächlich, was die Influencerin selbst angeht, sind da noch viele Forschungsfragen offen. Also zum Beispiel auch die Frage, welche Persönlichkeitsmerkmale Influencer aufweisen. Im Hinblick auf die Meinungsführer in der interpersonalen Kommunikation ist das ganz gut erforscht. Also man hat festgestellt, die weisen Eigenschaften auf, die also die Persönlichkeitsstärke ausmachen, zum Beispiel Extrovertiertheit. Sie sind Experten für ein bestimmtes Thema oder haben Erfahrung oder Involvement. Sie wirken auf eine bestimmte Personengruppe attraktiv, auch im Sinne von einer sozialen Attraktivität, sozialen Nähe. Sie sind sehr kommunikativ und haben großes soziales Netzwerk. Dieses große soziale Netzwerk kann man ja im Social Web gleich beobachten anhand der Followerzahlen. Tatsächlich der Unterschied, also warum jetzt jemand es schafft, Influencer zu werden und warum nicht, das ist natürlich eine total spannende Frage, die sehr viele Menschen beschäftigt. Das muss noch untersucht werden. Es sind natürlich mutmaßlich diese Eigenschaften, dass sich jemand gut exponieren kann und auch sehr gut kommunizieren kann, auch über die neuen Medien natürlich. Extrovertiertheit, klar, kann sich gut ausdrücken, man unterhält die Leute, man ist kreativ und inspiriert auch. Auf der Seite der Followerin oder Nutzerin sind es ja auch oft ganz klassische Mediennutzungsmotive, die man da findet. Also Eskapismus, Unterhaltung, man möchte einfach sich ja ein bisschen Spaß haben. Also Comedy gehört ja auch zu den beliebtesten Inhalten, aber man sucht auch manchmal nach Rat oder hat eine bestimmte Frage und stößt dann auf einen Influencer und bleibt dann dabei, weil einem die Inhalte und das Thema interessiert. Es bilden sich ja auch sehr viele themenbezogene Öffentlichkeiten dadurch. Es ist in der klassischen Meinungsführerforschung ja auch bekannt, dass so etwa 20% in einer sozialen Gruppe zum Meinungsführer prädestiniert sind, wobei man aber immer dazu sagen muss, dass es keine feststehende Eigenschaft ist, sondern tatsächlich etwas, was sich in der Dynamik des Kommunikationsprozesses ergibt. Also jemand, der in einem bestimmten Bereich Meinungsführer ist, vielleicht im Bereich Beauty und Mode, muss das auf gar keinen Fall im Bereich Politik sein. Es kann aber auch sein, dass sich diese Meinungsführerschaft tatsächlich über mehrere Themenfelder erstreckt und dass jemand einfach immer der jemand ist, der um Rat gefragt wird.
Das hat man ja auch mehrfach so schon erlebt, ne? So dass so ich sag mal Multi-Influencer gibt, die in mehreren Themen sind, und andere, wo du sagst, die sind eigentlich nur in einem Thema fit. Gibt es sowas wie eine gute Forschung dazu, wie so ein Übergang funktioniert oder wie der gestaltet werden kann? Weil man hat ja klassische Theorien darüber, wie zum Beispiel ein Reputationsaufbau funktioniert, und dann habe ich so ein Reputationskapital, das habe ich mir in dem einen Bereich erworben. Du hast ja eben auch mal die Sportler und andere benannt, die dann irgendwie schon eine Bekanntheit haben oder auch eine Followerschaft haben und die dann mitnehmen oder mitbringen in andere Themen. Ist das ein bisschen erforscht, wie so ein Übergang funktioniert, was es da braucht, um auch in einem fremden Thema erfolgreich zu sein?
Also es gibt Ansätze, Erklärungsansätze, aber noch keine empirische Evidenz. Ein Erklärungsansatz ist natürlich, dass die Influencer selbst werden ja älter und verändern sich auch biografisch. Das ist ja ganz normal, und dadurch wenden sie sich auch anderen Themen zu, werden plötzlich andere Themen relevant. Also zum Beispiel, sie waren mal Fashion- und Beauty-Influencer und dann heiraten sie, gründen eine Familie, kriegen Kinder, auf einmal werden andere Werte wichtig. Dann interessieren sie sich plötzlich für Gesundheit, für Nachhaltigkeit und so weiter. Was natürlich sehr zur Glaubwürdigkeit beiträgt, ja der wichtigste Faktor ist für das Persuasionspotenzial, ist ja tatsächlich, ob dieser Wandel authentisch ist. Also das heißt, zeitlich und inhaltlich konsistent ist zu dem, was der Influencer vorher gemacht hat. Wenn jemand auch diesen Prozess glaubhaft kommuniziert, also sagt, ich habe mir früher darüber nie Gedanken gemacht, aber plötzlich ist mir das wichtig aus den und den Gründen oder aus der und der Erfahrung heraus, dann funktioniert das sehr gut, dann kommt das bei der Community sehr gut an, weil die meistens ja auch mit dem Influencer selbst älter geworden ist und vielleicht einen ähnlichen Prozess durchlaufen hat. Und diese inhaltliche und zeitliche Konsistenz ist ein sehr wichtiger Faktor, damit diese Glaubwürdigkeit, diese Reputation erhalten bleibt, wenn Influencer sich wandeln. Auch Rezo zum Beispiel, kommt vielleicht vielen Menschen so vor, als hätte er ganz plötzlich über Politik gesprochen, aber das ist ja nicht so. Der hat sich ja auch in der Vergangenheit schon öfter, also gerade im Zuge Urheberrechtsreform und so, schon politisch geäußert und neben seiner Comedy immer mal wieder gezeigt, dass er sich für diese Themen interessiert und ist dann eben plötzlich durch dieses Thema sehr, sehr starkes Medieninteresse bekommen. Aber es ist so, als wäre jetzt plötzlich zum politischen Influencer geworden. Also manche Follower machen ja diesen Wandel auch nicht mit. Also es gibt ja ein paar Influencerinnen, die berichten, ja, seitdem ich viel über politische Themen spreche, habe ich auch viele Follower verloren. Aber das sind dann auch Bedürfnisse, die nicht mehr erfüllt werden oder wo auch die Follower sagen, na ja, das passt nicht mehr zu dem, was mich gerade interessiert. Aber das ist die Dynamik, die da drin ist. Also es gibt eine stabile Followerschaft, es gibt aber auch welche, die sich mal dem einen zuwenden und dann auch wechseln.
Du hast jetzt eben, waren wir ja mal bei deinen Forschungen und Themen auch zum Bereich Gesundheitskommunikation. Und wenn man das ernst nimmt, was du sagst, was du uns jetzt auch über die Entwicklung, auch den Status von Influencern gesagt hast, dann müsste man ja eigentlich tatsächlich viel mehr beispielsweise bei öffentlichen Kommunikationskampagnen rund um Gesundheit oder vielleicht auch jetzt gerade aktuell bei den Kampagnen des Wirtschaftsministeriums rund um Energiesparen und ähnliches, da müsste man ja eigentlich viel mehr auf Social Media und auf Influencer-Kommunikation setzen. Erlebe ich aber nicht. Wie bewertest du das? Warum gibt es eigentlich noch so viel klassische Kommunikation über Plakate und ähnliches, obwohl die Kampagnenforschung längst weiß, wie gering eigentlich die Wirkungsweise von solchen Kampagnen sind, und man käme doch an diese zentralen Zielgruppen über die anderen Wege viel besser, möglicherweise sogar viel günstiger heran, ja. Und es wird nicht gemacht. Warum passiert das nicht?
Ja, die Frage stelle ich mir auch täglich, vor allem wenn ich die aktuellen Kampagnen sehe, die du angesprochen hast vom Wirtschaftsministerium. Ja, das hat natürlich mehrere Gründe. Also zum einen ist es natürlich immer schwierig, in großen Organisationen, die auch oft schwerfällig sind, Budgets umzuschichten. Die sagen halt, naja, mit Plakaten können wir viele erreichen, das sieht jeder und das haben wir schon immer gemacht, das hat schon immer funktioniert, und es müsste ja erstmal zusätzlich Budget in die Hand genommen werden, um über Influencerinnen zum Beispiel zu werben. Und dann ist natürlich immer dieser Vorbehalt so, die meisten Entscheidungsträger sagen, naja, Influencer, das kenne ich von meiner Tochter oder Enkelin oder so, aber ich kann damit nichts anfangen. Und dann ist natürlich schwierig, erstmal da so ein bisschen in Denk- oder Paradigmenwechsel einzuleiten, zu sagen, so, wir müssen heute ein bisschen anders denken, kommunizieren. Das berichten mir auch immer wieder Kommunikationsverantwortliche, die ein bisschen innovativer sind in Organisationen, die sagen, es ist schwer bei uns, neue Wege zu gehen und das durchzusetzen. Also gerade auch in Ministerien. Aber es bewegt sich viel, es tut sich viel. Es gibt ja immer mehr Influencer-Kampagnen. Dann ist es natürlich schwieriger und aufwendiger als gedacht. Also gerade im Bereich politische Kommunikation, Gesundheitskommunikation muss ja zum Beispiel auf den Auswahlprozessen sehr großer Wert gelegt werden. Und es ist auch eine große Übersetzungsleistung da. Also das heißt, es ist nicht so einfach wie jetzt in der Fashion-Kommunikation beispielsweise, Influencer zu finden, die passen und die das gut machen, sondern ich muss auch gucken, ist diese Authentizität da, können die das glaubwürdig rüberbringen, passt das zu den Influencern, haben die nicht doch in ihrer Vergangenheit mal eine rassistische Äußerung gemacht oder so, das kommt ja immer wieder vor. Und dann auch mit dem Influencer in so einen Co-Creation-Prozess zu gehen und zu erklären, um was geht's hier eigentlich, wie muss man das rüberbringen, wo muss man aufpassen. Das ist natürlich alles ein sehr aufwendiger und langwieriger Prozess, der dadurch auch natürlich mehr kostet. Und dann ist auch oft so der Vorbehalt, naja gut, dann kommuniziere ich mit dem Influencer und er erreicht dann so seine Community, aber was ist mit den Millionen anderen? Die kann ich doch übers Plakat besser erreichen. Und letztendlich verzögert das dann einfach den Prozess, dass sich das auch bei Ministerien oder bei NGOs oder so eher durchsetzt.
Meine steile These dazu wäre ja, dass gerade, wenn ich jetzt mal diese Energiekampagne nehme, das geht nur um Legitimation. Das geht eigentlich gar nicht darum, Leute zu erreichen. Man hat ja auch an den Zahlen schon gemerkt, dass der Energieverbrauch eigentlich nicht signifikant gesunken ist. Und ja, die Kampagne eigentlich ja null Effekt hat, ne? Also, aber ich glaube, das hat auch einen legitimatorischen Grund, dass man sagen kann, man hat da mal was gemacht, und dann kann man immer auf die Kampagne verweisen.
Ja, es gibt allerdings tatsächlich ja auch ein paar Punkte, wo es tatsächlich um Faktoren wie Sicherheit, Gesundheit, Vermeidung risikobehaften Verhaltens geht oder auch Demokratie, Kompetenz stärken, die ja über diesen Legitimationsansatz hinausgehen. Und auch da könnte man tatsächlich viel mehr mit neuen, also mit Social-Media-Plattformen arbeiten und mit Influencerinnen arbeiten. Sie müssten eigentlich wie im Marketing bei gewinnorientierten Unternehmen auch fest in den Kommunikationsmix etabliert werden.
Ich will noch einmal das Thema ein Stückchen oder den Blick ein Stückchen umschwenken, und zwar auf die Frage nach dem Technostress. Also jetzt mal aus Sicht der Influencer oder Influencerinnen. Ich weiß beispielsweise, dass speziell in Twitch es einen unglaublich starken Drive dazu gibt, dass die Leute online sind, also eigentlich fast permanent online sind und dass sich dass das System das Ganze auch honoriert. Darüber wird ja auch teilweise dann gezahlt. Also das heißt, die Einnahmen steigen, wenn man online ist und Zuspruch bekommt von den Followern oder von der Community. Aber auch für andere Influencerinnen natürlich birgt dieser Job ja auch besondere Gefahren, weil Privatleben oft, nicht immer, aber häufig auch mit dem Job verschmilzt und weil natürlich das Private auch öffentlich gemacht wird, beziehungsweise ständig die Frage stellt, ne, wie viel mache ich öffentlich und wie viel nicht und wie viel von mir gebe ich preis und wie viel nicht. Und natürlich auch ständig diese Frage der Digitalisierung im Sinne von, wie viel Zeit verbringe ich mit digitalen Medien und eben auch nicht mit in der zwischenmenschlichen direkten Kommunikation mit anderen. Kannst du dazu was sagen aus deinen Einblicken, die du gewonnen hast?
Also für Content Creator ist das tatsächlich eine große Herausforderung. Also zum einen der Druck, der durch die Plattform selbst entsteht, wo eben honoriert wird oder besser gesagt sanktioniert wird, wenn man nicht ständig neue Inhalte produziert oder nicht ständig online ist. Dazu kommt der Druck aus der Community. Das schildern sehr viele Content Creator, dass sie sagen, ich muss meiner Community, die wartet auf Inhalte von mir, ich muss der wieder was erzählen, ich muss was online stellen. Das sind zwei Problembereiche, dann den du angesprochen hast. Mhm. Wo ziehe ich die Grenze? Wo bin ich noch privat? Wo bin ich öffentlich? Also das Interessante ist, dass sie ja tatsächlich auf dieser öffentlichen Bühne sich inszenieren und dort auch eine bestimmte Rolle spielen und diese Rolle auch von den Rezipientinnen akzeptiert wird, also auch gesagt wird, ja, die verdienen damit Geld, die dürfen sich inszenieren und dürfen alles schön machen, schön aufräumen, sind deshalb trotzdem noch authentisch. Also es wird ihnen zugestanden als Beruf. Aber der Umgang und dieser Druck ist natürlich auf die Dauer sehr schwierig. Damit haben alle zu kämpfen und je nach, haben wir schon gesagt, Influencer sind sehr verschieden. Je nach persönlicher Konstitution haben damit manche mehr und manche weniger Probleme. Viele haben das ja bereits thematisiert und sind auch ausgestiegen oder wieder eingestiegen oder sind zeitweise ausgestiegen oder machen das zum Thema. Es gibt auch Influencer, die sagen, ja, ich kenne da Strategien entwickelt, damit umzugehen, aber man muss es auch wollen. Also der Umgang damit ist unterschiedlich. Auch schwierig ist dieser Punkt des ständigen sozialen Feedbacks aus der Community, diese ständige Angst zu polarisieren, jemanden zu verärgern, Hate Speech hervorzurufen. Das ist auch sehr stark verbreitet und wird immer stärker. Also das ist auch schwierig für die Content Creator selbst. Ständig aufzupassen, ja, genau.
Ja, das glaube ich sofort.
Ja, also das ist, da sagen ja auch viele Content-Creator selbst, ja, einerseits, es ist natürlich ein Traumberuf, weil ich das ausleben kann, damit Geld verdiene, was ich gerne mache und gut kann. Und andere sagen, ja, aber man muss auch tatsächlich diese Schattenseiten thematisieren.
Ja, Lars, wir sind so gut wie durch. Du hast die erste Frage gestellt und du darfst auch die letzte Frage stellen.
Ja, dann würde ich zum Schluss noch vielleicht so einen kleinen Ausblick mir von dir erhoffen, Amelie. Weil wir haben ja zwischendrin das Thema Öffentlichkeit kurz mal getitscht. Wie siehst du denn diese Entwicklung mit den Influencern eigentlich quasi in Rückwirkung auf unser Bild von Öffentlichkeit? Wo gehen wir denn jetzt hin?
Also man diskutiert ja lange über eine sogenannte Fragmentierung der Öffentlichkeit in viele Teilöffentlichkeiten, was durch die Digitalisierung begünstigt wird, da man natürlich auch zum Beispiel durch algorithmische Steuerung von Inhalten, die einen interessieren, die man dann häufiger zu sehen bekommt, in sogenannte Filterblasen fällt, wo man nur noch die Themen bekommt, für die man sich interessiert. Dafür gibt es bislang keine empirische Evidenz. Also man konnte diese Filterblasentheorie noch nicht empirisch bestätigen sozusagen. Was man aber sehen kann, es gibt tatsächlich noch so Themen, über die alle mehr oder weniger gut informiert sind. Es gibt weiterhin Themenöffentlichkeiten oder auch Community- oder Organisationsöffentlichkeiten, die dadurch entstehen, dass man sich eben tatsächlich bestimmten Themen zuwendet und darüber besser informiert ist. Und das kann man auch bei Influencern sehr gut beobachten. Es gibt ja sehr viele Influencer im Longtail, die mittlere Followerzahlen aufweisen und wo es tatsächlich mal vorkommen kann, dass Influencer eigentlich sehr groß sind und von einer bestimmten Community als sehr prominent wahrgenommen werden und andere kennen die überhaupt nicht und wissen auch nicht, was da zurzeit diskutiert wird. Es ist immer noch so, dass es von den klassischen Medien eigentlich aufgegriffen werden muss, damit es mehr Leute darüber hinaus erreicht. Es gibt natürlich tatsächlich Teilöffentlichkeiten oder kleinere fragmentierte Öffentlichkeiten, die sich aber eher dadurch konstituieren, dass man sich selektiv den Medien oder den Inhalten zuwendet, die so das eigene Weltbild bestätigen. Das ist aber weniger durch Algorithmen gesteuert als durch uns selbst. Also sind wir auch ein bisschen selbst dran schuld sozusagen. Eigentlich tragen Social-Media-Plattformen eher dazu bei, dass man auch mal auf divergierende Meinungen und Weltansichten stößt, vielleicht auch öfter als einem das Recht ist. Das kann aber den Diskurs nur stärken. Also insofern würde ich das gar nicht als so negativ wahrnehmen. Es gibt natürlich Phänomene wie, sagen wir, so eine Empörungswelle, die bei Twitter durchgeht, die aktiv Twitter nutzende Community als sehr wichtig und groß ansieht, die aber beim Rest der Bevölkerung gar nicht so ankommt. Das gibt es immer wieder, aber ich glaube, wichtig ist der Punkt, dass man das nicht aus dem Auge verliert und auch sich den Risiken bewusst wird und dann auch tatsächlich das auch in den Diskurs und auch als Forschungsgegenstand mit aufnimmt.
Mhm. Ja, das schließt das Bild eigentlich ziemlich gut ab, finde ich. Also auch die Komplexität oder die Fluidität, Schwammigkeit des Gegenstandes, der aber trotzdem, wie ich finde, super spannend ist. Amelie, wir danken dir dafür, dass du uns so viel über Influencer, Influencerinnen und alles rundherum erzählt hast.
Ja, danke für eure spannenden Fragen.
Amelie, ganz herzlichen Dank für die tolle Zeit mit dir. Und ja, wir freuen uns schon auf ein nächstes Wiedersehen.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch mit euch. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
Mir hat es auch Spaß gemacht.
Alles klar. Okay, dann, Dankeschön.
Bis bald.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.